Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Doxing, das Ausspähen von nicht öffentlichen Daten, also die sich in privaten Dokumenten finden. Wir haben es gerade gehört, das ist ja keine neue Entwicklung. Seit den 80er Jahren gibt es das bereits. Aufgekommen damals war das in sogenannten Cracker-Gruppen. Die bestanden meistens aus sehr jungen Menschen, die den Kopierschutz von Computerspielen cracken, also knacken.
Und wir haben vor der Sendung mit Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, über Doxing gesprochen. Unsere erste Frage: Wie genau ist Doxing damals in den USA entstanden? Und was für eine Idee stand eigentlich dahinter?
Also der Begriff selbst ist, glaube ich, nicht ganz so alt. Der stammt eher aus den 90ern, aber aus der gleichen Szene. Also es geht immer um Leute, die Software vom Kopierschutz befreien, sozusagen sich dafür selbst auf die Schulter klopfen, damit natürlich im Zweifelsfall gegen Gesetze verstoßen und deshalb stark an ihrer Anonymität interessiert sind. Und in dem Moment, in dem jemand anderes meinen Namen und womöglich meine Adresse veröffentlicht und sagt, der mit dem Künstlernamen XY heißt in Wirklichkeit Hans Meyer und wohnt da und da, ist das natürlich per se schon mal ein Problem, wenn klar ist, dass ich möglicherweise unter diesem Pseudonym illegale Dinge tun. Das war also das Erste, das Abstrafen sozusagen von Rivalen, die in dem gleichen Feld unterwegs sind und mit denen man sich sozusagen irgendwie im weitesten Sinne sportlichen Wettkampf bei der Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen misst. Also aggressive Akte zwischen jungen Männern oder männlichen Jugendlichen, denen an ihrer eigenen Anonymität gelegen ist.
Heute wird der Begriff Doxing ja vor allen Dingen dafür verwendet, dass man andere diskreditieren will, ne?
Das war natürlich damals auch schon ein Teil des Ganzen. Also es ging, was damals übrigens auch gemacht wurde, ist gar nicht so sehr nur den Namen veröffentlichen, weil so eine große Öffentlichkeit konnte man mit den Mailboxen, die es damals gab und später Usenet-Gruppen noch gar nicht herstellen. Da war ja kein sozusagen Internet als Massenmedium gab es nicht. Aber diese Informationen wurden dann in der Regel benutzt, um den Leuten sehr konkrete Streiche zu spielen, nämlich zum Beispiel ihnen 20 Pizzen nach Hause zu schicken oder einen Umzugswagen oder so. Das war natürlich damals auch schon eine Machtdemonstration und es war eine Möglichkeit, dem anderen Ungemach zu bereiten. Daran hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert. Nur ich glaube, also zumindest in einem Teil der Fälle ist die Motivation deutlich extremer und aggressiver geworden. Es geht nicht immer darum, Leute persönlich zu diskreditieren, sondern es geht unter Umständen auch darum, eine ganze Organisation bloßzustellen. Und also was ganz häufig vorkommt, ist, dass rivalisierende, auch heute noch Hackergruppen versuchen, sich auf diese Art und Weise gegenseitig bloßzustellen. Und auch da geht es immer um einerseits Machtdemonstrationen und andererseits natürlich diskreditiert man den anderen in dem Moment, in dem man sagt, deine Sicherheitsmaßnahmen sind nicht so gut, wie du dachtest.
Lassen Sie uns kurz nochmal über die Vorgehensweise sprechen. Ein Doxer versucht ja, möglichst viele private Daten über eine missliebige Person zu sammeln, veröffentlicht diese dann irgendwann aus Schadenfreude und um das Opfer irgendwie zu beschämen. Wie gehen denn die Hacker vor? Wie kommen sie an die Daten, die sie dann veröffentlichen?
Ja, da gibt es einen bunten Strauß von Möglichkeiten. Also es gibt ein interessantes Buch von Bruce Sterling, Science-Fiction-Autor, über die Hacker in den 90er Jahren, das heißt Hacker Crackdown. Und da beschreibt er selber, wie er auf die harte Tour lernt, was man alles rauskriegen kann, wenn man nur einfach den Müll von jemandem durchwühlt. Ja, also das ist, kann auch schon eine Form des Doxing sein, wenn sie da einen zerrissenen Brief rausziehen, den wieder zusammenkleben und da die Kontoverbindung von jemandem drauf finden, dann können sie den damit auch schon ganz schön ärgern, wenn sie die öffentlich machen. Dann gibt es natürlich die Methoden des Social Engineering, die gibt es auch schon seit den 70er oder 80er Jahren, dass man also irgendwo anruft und sich beispielsweise als derjenige, über den man etwas herausfinden will, ausgibt und sagt, könnt ihr mir nochmal, ich habe meine vergessen, könnt ihr mir die nochmal zuschicken oder zukommen lassen? Oder anders andere Leute dazu überredet, tatsächlich möglicherweise am Telefon sich Informationen rausrücken zu lassen. Dann gibt es die Methode, Passwörter zu erraten oder wenn man ein Passwort sich für eine Plattform verschafft hat, einfach mit Ausprobieren mal zu gucken, ob man mit dem gleichen Passwort auch noch in einen anderen Account reinkommt. Denn nach wie vor benutzen ja sehr viele Leute die gleichen Passwörter für über sehr lange Zeiträume und für viele verschiedene Dienste. Das ist sehr gefährlich in so einem Fall. Und dann gibt es natürlich auch wirklich harte Hacking-Methoden, also beispielsweise Phishing-E-Mails verschicken, in denen dann ein Trojaner versteckt ist, mit dem sich ein Angreifer Zugriff auf den Rechner des Opfers verschaffen kann und damit natürlich dann eine ganze Menge Unheil anrichten, weil er alle Passwörter mitschneiden kann etc., Screenshots anfertigen von dem, was auf dem Rechner passiert und so weiter.
Jetzt bei dem Fall in Deutschland klang das ja so, als wäre der junge Mann da auch an Daten gekommen, die ganz legal einfach, die er im Netz gesammelt hat.
Auch das ist, glaube ich, sozusagen in der Tradition des Doxing. Also, dass man unter Umständen auch einfach mal erstmal ins Telefonbuch guckt. Und vielleicht, wenn es da drei Leute gibt, die so heißen, alle dreimal anruft und feststellt, das Einzige, wo ein junger Mann im richtigen Alter ans Telefon geht, das muss er dann wohl sein. Also, das ist eine ganz simple, ein simples Beispiel. Oder eben auch einfach sozusagen die Zusammenstellung von, im Fall der Bundestagsabgeordneten, Kontaktdaten, die man einfach auf den offiziellen Webseiten von Bundestag und Abgeordneten finden kann. Dann wiederum aber zum Teil auch so Sachen, wir alle tragen ja gewaltige Mengen von digitalen Informationen auch übereinander mit uns herum. Ja, also wir haben alle auf unseren Smartphones üppige Adressbücher, in denen im Zweifelsfall Handynummern und E-Mail-Adressen stehen. Das kann man ganz schön sehen an dem Material, dass bei ganz vielen der Opfer steht da einfach eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse und das ist, würde ich sagen, ist der klassische Inhalt aus einem gehackten Smartphone-Adressbuch. Das heißt, sie wissen im Endeffekt gar nicht, wo der jetzt ihre Telefonnummer genau her hatte, aber irgendjemand, dem sie mal gegeben haben, den hat es halt erwischt und alles, was in dessen Adressbuch war, ist jetzt öffentlich.
Sagt Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation. Und wir sprechen auch gleich weiter über die Hintergründe von Doxing-Attacken und dann auch über die Frage, ob Whistleblowing und Doxing nicht vielleicht relativ eng miteinander verknüpft sind.
Noch einmal kurz erklärt, Doxing, das ist das Aufspüren und Absaugen von Dokumenten, auf denen private Daten zu finden sind, die der oder die Hacker dann ins Netz stellen. Wo aber verläuft der Grat zwischen öffentlicher Diskreditierung, Erpressung oder auch Whistleblowing?
Und darum geht es jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Professor Christian Stöcker. Denn manche Daten, die gegen den Willen der Betroffenen an die Öffentlichkeit gelangen, die können ja durchaus von gesellschaftlichem, von öffentlichem Interesse sein.
Das ist natürlich in Wahrheit eine Abwägung, vor der Journalistinnen und Journalisten schon immer stehen. Also wenn denen Material zugespielt wird, das möglicherweise heikel ist, aber möglicherweise für die Öffentlichkeit interessant, müssen sie jeweils im Einzelfall entscheiden, was davon kann ich veröffentlichen und muss ich möglicherweise Teile der Information unkenntlich machen. Ja, das ist eine Debatte, die führen wir spätestens seit WikiLeaks die Weltbühne betreten hat. Ein schönes Beispiel sind die Snowden-Dokumente. Als wir beim Spiegel mit den Snowden-Dokumenten gearbeitet haben, haben wir jedes einzelne Dokument daraufhin überprüft, ob da möglicherweise IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Namen etc. drauf auftauchen, die, wenn man das Dokument veröffentlicht, womöglich einen Geheimdienstmitarbeiter oder jemand anderen in extreme Schwierigkeiten bringen können. Also ethisch korrekt einem zugespielte Daten zu veröffentlichen, ist keine triviale Aufgabe, sondern eine Aufgabe für Profis, die nach sehr strengen ethischen Standards durchgeführt werden sollte. Das ist aber natürlich in dieser Szene in der Regel nicht der Fall.
Wie konnte das dann überhaupt dazu kommen? Also Sie haben das ja eben ganz schön beschrieben, dass Doxing eigentlich früher in den 80er Jahren eher so ein Nischenphänomen war. Jetzt ist es durchaus zu so einem wirklich gesellschaftlich relevanten Problem geworden, von dem ja auch vor allen Dingen Frauen und Minderheiten bislang stark betroffen waren. Also wie konnte das so stark werden?
Ich glaube, die Gruppierung, die das besonders intensiv betreibt, die ist tatsächlich in ihrer Gestalt gar nicht so anders als in den 80er oder 90er Jahren. Wie gesagt, die Gruppen von jungen Männern, die im Internet Dinge tun, die irgendwie entweder Halbseiten oder womöglich sogar illegal sind und deshalb sich sehr darüber freuen, dass sie selbst anonym sind und die Anonymität als hohes Gut schätzen. Da gibt es auch eine Untergruppe davon, die ich sage mal, sich in den letzten Jahren stark dem angenähert hat, was man in den USA so unter Alt-Right führt. Also Leute, die mit feministischen Positionen, aber auch mit Menschen anderer Hautfarbe, mit Transmenschen, mit schwulen oder lesbischen Menschen etc. große Probleme haben und die zum Teil sehr aggressiv angehen. Also da kommen so zwei Subkulturen zusammen, die da eine gewisse Affinität zu dieser Art des Vorgehens haben. Das andere ist, die technischen Möglichkeiten sind jetzt einfach plötzlich da. Also alle Informationen, die über einen Menschen heute existieren oder fast alle, liegen im Zweifelsfall in digitaler Form vor. Das heißt, es ist auch möglich, sie sich in digitaler Form zu verschaffen. Das ist die Haben-Seite. Und dann gibt es die Publikationsseite. Wie gesagt, in den 80er und 90er Jahren, da konnten sie das auf einer Mailbox oder in einer Newsgroup für ein im Zweifelsfall immer noch ziemlich kleines Publikum veröffentlichen. Aber heutzutage können sie unter Umständen ein globales Publikum erreichen mit einem solchen Leak. Und das ist ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder passiert.
Wenn wir nochmal über diese Subkultur sprechen von männlichen Jugendlichen, die sich in ihrer Männlichkeit irgendwie benachteiligt fühlen und so einen Hang in Richtung Rechtsextremismus haben, wie gefährlich ist denn diese Subkultur?
Ich finde, gefährlich ist ein Wort, bei dem ich da etwas zurückzucke. Ich weiß nicht, also bis jetzt sind mir jedenfalls keine Fälle bekannt, wo da irgendjemand jetzt wirklich gewalttätig im engeren Sinne geworden wäre oder so. Es ist jedenfalls, wenn sie zum Opfer von so einer Truppe werden, also es gibt da so eine Trollcrew beispielsweise, die in Deutschland bei Twitter netzwerkartig organisiert schon seit 2 oder 3 Jahren unterwegs ist. Wenn sie zum Opfer oder zum Ziel dieser Gruppe werden, dann kann das für sie zumindest in den sozialen Medien extrem unangenehm werden, weil sie dann immerzu beschimpft werden, Screenshots von ihren Tweets angefertigt und immer die wieder in Umlauf gebracht mit gehässigen Kommentaren, ihre Fotos aus dem Netz gezogen, manipuliert und wieder in Umlauf gebracht etc. Also da ist schon Aggression und auch Schädigungspotenzial da. Ob jetzt die Gesellschaft als Ganze von dieser Art von Subkultur bedroht ist, das wage ich im Moment zu bezweifeln. Ich glaube, da ist die amerikanische Alt-Right-Szene, die sozusagen da gewisse ideologische Verwandtschaft hat, deutlich problematischer, weil auch größer, besser organisiert, aggressiver und noch wesentlich gezielter politisch aggressiv.
Nun ist das ja so, dass häufig Frauen und auch Minderheiten in der Vergangenheit betroffen waren von Doxing-Attacken, kann man da fast sagen. Da geht es ja häufig auch um ganz, ganz, ganz private Sachen, die da öffentlich gemacht werden. Ist das einer der Gründe, warum eigentlich erst jetzt, wo es viele Politiker betrifft, so offensiv und im großen Mainstream darüber gesprochen wird, obwohl es schon so lange eigentlich ein Phänomen ist?
Also mein Eindruck ist, dass das betrifft aber die deutsche Öffentlichkeit insbesondere. Die Debatte über das, was im Internet und in sozialen Medien und online so stattfindet, die ist in Deutschland immer noch in Teilen rückständig. Also die Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, denen ist das durchaus klar, dass das passiert und auch nicht erst seit gestern. Auch gerade so in politisch aktiven Kreisen, zumindest jüngerer Leute, ist das, glaube ich, bekannt, dass es dieses Phänomen gibt. Es ist nur so, dass es das politische Berlin offensichtlich jetzt erst erreicht hat. Und das muss man auch sagen, also die deutschen Strafverfolgungsbehörden haben bei ähnlichen Fällen, also in dem konkreten Fall, über den wir hier reden, ja, der gute Orbit hat ja möglicherweise offensichtlich entweder allein oder mit anderen gemeinsam schon in den letzten 2 Jahren ähnliche Attacken gefahren gegen bekannte YouTuber und so weiter. Die sind auch alle zur Polizei gegangen, aber da gab es keine Fahndungserfolge. Also der Strafverfolgungsdruck in diesem Bereich scheint mir bis jetzt nicht allzu hoch gewesen zu sein, was möglicherweise auch wiederum damit zu tun hat, dass sozusagen die ganz breite Öffentlichkeit einfach noch nicht angefangen hat, über dieses Thema zu sprechen und die einzelnen Opfer es offensichtlich nicht geschafft haben, ausreichend viel Öffentlichkeit herzustellen, dass sich so eine Dynamik entwickelt, wie wir das jetzt sehen.
Sie glauben nicht, dass da eine Gender-Dimension auch eine Rolle spielt?
Also eine Untergruppe derer, die sich da so benehmen, die diese Methoden anwenden, vom Trollen bis zum Doxen, gehören eben dieser antifeministisch, zum Teil irgendwie maskulistischen Subkultur an. Junge Männer, die ein bisschen Probleme mit dem weiblichen Geschlecht oder überhaupt vielen Dingen haben, die irgendwie anders sind als sie selbst. Und das bringt dann mehr oder weniger automatisch mit sich, dass die Opfer überwiegend Leute sind, die eben Frauen sind oder Minderheiten. Und womöglich noch, also ganz prominentes Beispiel, Anita Sarkeesian, ja, eine Kulturwissenschaftlerin, die sich mit Geschlechterstereotypen in Videospielen beschäftigt, die wird seit Jahren verfolgt von der amerikanischen Alt-Right und mittlerweile wahrscheinlich auch so von so ein paar deutschen Jungs, weil sie sozusagen ihre Vorstellung davon, was ihnen zusteht, in Frage stellt. Also ich glaube, dass die politische Dimension des Ganzen, die bedingt das mehr oder weniger automatisch, dass da insbesondere Frauen, politisch aktive Leute und Minderheiten zum Opfer gemacht werden.
Durch diese Vorfälle jetzt ist ja zu erwarten, dass zumindest in der Öffentlichkeit da vielleicht noch breiter darüber diskutiert werden wird. Aber was denken Sie, wie sollte die Gesellschaft insgesamt mit diesem Phänomen umgehen? Genügt es einfach dafür zu sorgen, dass die eigenen Daten besser gesichert werden? Oder was wäre eine angemessene Reaktion?
Also erstmal glaube ich, das zeigt der Fall ja sehr deutlich. Also dass deutsche Politiker offensichtlich nicht mal mit 2-Faktor-Authentifizierung gesicherte private Social Media etc. Accounts betreiben, die dann ob von jemandem, der nun wirklich offensichtlich kein Superhacker ist, irgendwie gekapert werden können, das kann so nicht bleiben. Ja. Das ist ehrlich gesagt auch ein relativer Schock angesichts der Tatsache, dass der Bundestagshack ist jetzt wieder schon eine ganze Weile her, aber so richtig ein großes Umdenken scheint dann auch nicht stattgefunden zu haben. Das liegt sicher auch an den Betreibern der Plattform. Ja? Also auch Facebook, Twitter etc. wird man womöglich, wenn sie es selber nicht machen, irgendwann mal gesetzlich dazu verpflichten müssen, dass sie wenigstens Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend einführen für ihre Plattform. Denn damit könnte man schon sehr viel von dieser Art von Unheil verhindern. Und klar müssen auch vielleicht einzelne Leute stärker darüber nachdenken, wie sie eigentlich kommunizieren, welche Dienste sie nutzen und so weiter und so weiter. Wobei ich davor warnen würde, jetzt immer zu sagen, die Opfer sind alle selber schuld. Das andere ist aber tatsächlich auch, also ich glaube, das ist ein bisschen analog zum Thema Stalking. Die Aufmerksamkeit, die dieses Thema in der Öffentlichkeit hatte bislang, ist nicht so hoch gewesen, dass es für Gesetzgeber, Strafverfolger, Justiz etc. offensichtlich ausreichend motivierend gewesen wäre, um da mal richtig hart zuzuschlagen. Und ich glaube schon, dass in dem Moment, in dem man klar macht, und dafür ist dieser Fall jetzt wahrscheinlich ganz gut geeignet, das sind A, keine Kavaliersdelikte und B, du wirst erwischt und dann geht es dir richtig an den Kragen, dann wird dieses Verhalten an Attraktivität deutlich abnehmen. Denn bislang, glaube ich, haben die Leute sich mehr oder weniger unangreifbar gefühlt. Das sieht man ja daran, wie dieser mutmaßliche Täter in diesem Fall, wie unfassbar sorglos der umgegangen ist und was der für ein unfassbares Risiko eingegangen ist, mit dem Erfolg, dass er dann eben jetzt auch ziemlich schnell erwischt worden ist.
Sagt Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mit ihm sprachen wir über den Hacker Orbit und das sogenannte Doxing.